Plus FM stellt vor. Musiker, Macher, Kreative.
City-Tipp, Berliner Zeitung, Titanic, Jungle World, die Zeit. Ja, ich könnte jetzt vermutlich noch eine ganze Weile weiter aufzählen, woher ihr Olaf Schwarzbach ja schon so kennt. Seine Mütter vom Kollwitzplatz oder den Kosmoprolet zum Beispiel. Seine Cartoons und Karikaturen, kennt wirklich jeder, würde ich einfach mal behaupten. Olaf Schwarzbach, besser bekannt als Ol. Und den kann man jetzt sogar noch viel besser kennenlernen, denn er hat ganz frisch seine Autobiografie veröffentlicht. Forelle Grau heißt die. Dann ist auch noch sein Kosmoprolet gesammelt, veröffentlicht worden. Das sind zwei Bücher in einer Woche, wenn ich richtig rechnen kann. Ein guter Schnitt. Und ich sage, schön, dass du da bist. Hallo, Olaf. Och, siehst du wohl, muss ich dein Mikrofon auch mal. Es ist halt so, ne? Sachen passieren. Ja. Haben wir schon mal richtig guten Start zusammen hier. Sag mal, ist das jetzt komisch für dich, so vom Leben der Mütter vom Kollwitzplatz auf einmal dein eigenes Leben im Fokus, im Mittelpunkt gerückt zu sehen und zu haben?
Naja, war meine eigene Entscheidung. Ist jetzt auch keine Autobiografie in dem Sinne, ist ja bloß die Hälfte bis 89. Mhm. Also geht da eigentlich nur um die DDR-Zeit. Ja. Ich hätte auch sagen können, also ich habe mir sowieso mal gesagt, www, wer will's wissen? Ja, dann habe ich es einfach geschrieben und mir ging es eigentlich darum, irgendwie so eine DDR-Geschichte mal zu schreiben aus meiner Perspektive. Mhm.
Ich war überrascht, als ich angefangen habe, Forelle Grau zu lesen. Man sieht ja sonst deine Zeichnung, man lacht und kichert so, ne? Und aber so wirklich, ja, wirklich lustig war dein Leben ja erstmal nicht, ne? Du bist 89 vom Osten in den Westen. Du hast deine Stasi-Unterlagen eingesehen. Du wurdest da unter dem Namen Forelle geführt. Ich will ja gar nicht so viel vorwegnehmen. Aber was ist passiert, dass du aus der DDR geflohen bist, dass du gesagt hast, ey, um Gottes Willen, bloß weg, sofort, ich muss hier raus?
Ja, also ich habe in einer Umgebung gelebt oder im Freundeskreis, wo fast jeder einen Ausreiseantrag hatte. Mhm. Irgendwie entweder haben die Leute rausgeheiratet im Westen oder eben aus politischen Gründen einen Antrag gestellt, um wegzuwollen. Und ich war der Einzige, der dort geblieben ist. Und wir haben so eine Gaga-Comic-Ausstellung gemacht, also kurz und knapp. Da fand eine Haussuchung statt durch die Stadtsicherheit. Die haben die Sachen mitgenommen und das waren, heute würde man sagen, Untergrund-Comics, die ich da gezeichnet habe. Die hingen an den Wänden und ja, ich war zu der Zeit irgendwie als Drucker beim staatlichen Kunsthandel, habe für alle Künstler oder fast alle Künstler in der DDR gedruckt. Die kamen, die sind bei uns ein- und ausgegangen, so wie in so einem Friseursalon, haben rumgetratscht und tralala. Mhm. Und nach dieser Haussuchung wusste ich, okay, die Stasi kann mich erpressen, dachte ich. Mhm. Also gesagt, entweder du gehst jetzt in den Knast. Also ich war dann bei zwei Anwälten. Der eine hat mir die Paragraphen vorgelesen wegen Herabwürdigung der Staatsmacht, unerlaubter Vervielfältigung. Dann kam noch dazu, dass ich den Wehrdienst verweigern wollte, waren wir bei 3 Jahren. Und dann habe ich gesagt, okay, die Stasi kommt, sagt, entweder du gehst jetzt in den Knast oder du arbeitest für uns. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann auch ich nicht mehr im Osten bleiben und bin dann abgehauen.
Und du bist in München gelandet?
Also ich hatte da, ja, meine Tante lebt in München, die hat mir das vorher irgendwie immer angeboten. Die hat gesagt, Junge, was willst du denn hier? Bist jung, hau ab, komm rüber. Und ich habe immer gesagt, was soll ich im Westen, wenn ich im Osten nicht klarkomme? Das war immer so meine... Ja. Ausrede.
Ja, sehr schön fand ich dann aber auch deine erste Amtshandlung, als du im Westen angekommen bist, gab es erstmal Weißwurst, die gegessen worden ist. Ich finde, das war schon mal eine schöne, ja, nee, fand ich schön. Das war so wirklich so einmal hier zack von Ost-Berlin einmal runter nach München, ist da natürlich auch ein großer Schritt. Forelle Grau startet mit viel Schmerz und zwar in Form, muss ich selber kurz lachen, also in Form eines Zahnarztbesuches. Wir sehen einmal oder wir lesen einmal, wie furchtbar das für dich mit den Weisheitszähnen im Osten war, wie lange du da deine Torture, deine Qual hattest und dann eben nochmal das Paradebeispiel dafür, wie einfach das Ganze im Westen verlief. Ist das für dich so ein Paradebeispiel für das eine System, in dem du nicht zurechtgekommen bist und was dir nicht gut tat oder interpretiere ich da jetzt viel zu viel rein und bin zu tief?
Nee, das war schon, das hat alles so stattgefunden. Ich fand das ganz lustig, das so zu konstruieren. Man braucht ja irgendwie für eine Geschichte irgendwie einen Spannungsbogen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein paar Storys irgendwie, die sich verknüpfen lassen und so. Und ich hatte ja eigentlich ein Konstrukt von A nach B. Ich wusste, ich will von Geburt an bis eben 89 durcherzählen. Und nichts ist schlimmer, als wenn man ein Buch langweilig erzählt. Mhm. Also ich wollte einfach ein Buch schreiben, weil ich auch selber gerne lese. Ja. Und da hören dann halt so eine Geschichten dazu. Und natürlich Ost-West-Zahn, ne? Also Osten hat es einfach... die haben einfach geschlampt, die haben nicht geguckt und ich war auch so stumpf und bin nicht zur Nachbehandlung gegangen. Also ich hatte irgendwie 14 Tage lang eine vereiterte Backe, die war riesengroß und dachte, das muss so sein. Und im Westen haben sie mir gezogen und gespült und alles ordentlich und nach 2 Tagen war es vorbei. Also.
2 Tage Eis essen, dann war es das. Ne?
Ungefähr so, ja.
In dem Buch sind wahnsinnig viele Fotos, es sind eben die Geschichten von früher. Du gibst sogar einen Einblick in deine Stasi-Akten, du zitierst daraus. Es ist halt ja wahnsinnig privat, also es ist nicht nur dein Leben, sondern es ist ja eben, wie du sagst, auch ein Stück Zeitgeschichte, was dir sehr, sehr wichtig war, nochmal einen Einblick geben in das Leben, in das System der DDR auch und wie du das damals erlebt hast. Und ich habe gelesen, du hast das für deine Töchter geschrieben auch.
Na, das rede ich mir so ein oder das sage ich eigentlich. Ich habe es jetzt meiner älteren Tochter, die ist gerade 18 geworden, auf dem Tisch gelegt, da liegt es immer noch. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich ihr Vater bin und dass ihr das peinlich ist, irgendwelche Intimitäten über mich zu lesen. Aber von der Sache her schon, ja. Also ich meine, meine Freundin Marion Brasch, die auch beim Radio ist, hat auch ein Buch geschrieben über ihre Familie, die war irgendwie in Kreuzberg bei einem, in einem Gymnasium zu einer Lesung und da waren die 14-Jährigen der Meinung, Adolf Hitler hätte die Mauer gebaut. Also ja, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber so ist das Geschichtsverständnis teilweise und die DDR-Geschichte wird, soweit ich das weiß, im Unterricht in 2 Unterrichtsstunden abgehandelt, nicht mehr. In Bayern und Baden-Württemberg wohl länger und intensiver, aber klar, da haben sie auch nicht so viel Verstrickung irgendwie bei den Lehrkräften oder was auch immer oder die Eltern beschweren sich drüber. Also das ist irgendwie, das wird alles weggedrückt. Das finde ich seltsam, weil das ist ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte. Und also ich habe jetzt hier kein Geschichtsbuch geschrieben, das soll kein Schulbuch werden oder so, aber ich wollte halt meine Sicht und eben doch wie die Stasi gearbeitet hat. Ich habe ja eine schreckliche, mir ist ja nichts passiert. Die haben ja mich ja nicht irgendwie radioaktiv verstrahlt oder beim Unfall irgendwie angefahren und sonst. Das war einfach
mal. Warst du weg, so, ne? Kannst dich nicht mehr erinnern?
Ja, das war das normale bürokratische Prozedere einer Behörde irgendwie. Die haben mich halt mit 16 irgendwie, ich habe irgendwie das Maul aufgerissen und irgendjemand hat mich angeschwärzt und daraufhin haben die einfach diesen Vorgang eröffnet und dann wurde das sofort geführt.
Hm. Ja.
Waren halt viele Leute, die beschäftigt werden mussten, so wie heute. Ich meine, Informationen sammeln, ne? Also Wissen ist Macht.
Ja, Datenkraken.
Das war alles halt nicht anders, bloß die Technik war halt ein bisschen hinterher, obwohl die Stasi ja super Technik hatte, also war die Zeit.
Und die Leute, die halt gerne geschaut haben, was ihre Nachbarn so machen.
Genau, das ist halt bei den Deutschen so, die denunzieren hätte halt gerne. Also die machen das auch gerne freiwillig.
Ey, du untersuchst ja eigentlich auch Menschen, wenn man es so sehen möchte.
Das sind auch Menschen.
Ja, eben. So, wir quatschen gleich weiter. Vorher noch ein bisschen Musik von Missy Elliott. The Rain, Super Duper Fly. Super Duper Fly, Super Duper Fly. Super Duper Fly. Olaf Schwarzbach kennt man als Ohl, ob seine Mutter vom Kollwitzplatz oder seinen Kosmoprolet, den kennt man auch aus diversen Zeitungen. Letzterer wurde gerade in Buchform veröffentlicht und eine Autobiografie ist jetzt auch draußen, Forelle Grau heißt die. Olaf Schwarzbach hat außerdem schon 2-mal den Deutschen Karikaturpreis gewonnen. Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle, ja, das darf ja auch nicht unerwähnt bleiben. Und jetzt also... Vielleicht steuerst du so langsam aufs Guinness-Buch der Rekorde zu. 2 Bücher in einer Woche. Ist das ein Tempo, ja, in dem du so weiterarbeiten willst?
Nein, in dem Fall war es einfach so, dass dieses geschriebene Buch rauskam und der Lappern-Verlag gesagt hat, ach, da hängen wir uns einfach gleich mit ran an den Marketing-Hype. Und das ist ja auch völlig okay. Man hat ein Buch, was man lesen kann und ein Buch, was man sich angucken kann. Ja. Und der Kosmoprolet ist ja letztendlich bloß eine Sammlung der Strips, die im Tipperschein und davon habe ich jetzt, weiß ich nicht, wie viele Folgen ich gezeichnet habe, 250 und die erste Hälfte ist ja schon mal erschienen irgendwie bei einem anderen Verlag. Das Buch hier finde ich sehr schön, weil das ist irgendwie so schönes Handtaschenformat.
Ja.
Buchhändler stellen sich ja ungern so Unformate ins Regal, dann verkaufen sie es lieber nicht und das ist irgendwie ganz nett.
Ist doch schön.
Es ist nett.
Man kann es auch so hinstellen.
Gute Papier, schön, irgendwie.
Sieht schön aus.
Überschaubare Seitenzahl.
Und wahnsinnig viele.
Ein super Vorwort von meinem besten Freund Rattelschneck.
Ja.
Der sich gerade das Bein gebrochen hat und.
Gute Besserung an dieser Stelle dann vielleicht mal. Ja. Also mit dem Kosmoprolet, um da vielleicht mal ein bisschen drauf einzugehen, ist eben nochmal eine Sammlung rausgekommen. Nehmen wir mal an, jemand sagt jetzt so Kosmoprolet, ganz kurz, weiß ich gar nicht, wer das ist. Ich würde jetzt sagen, ist ein Superheld, der durch die Stadt tigert, oder? Wie musst du den beschreiben, wenn dir diese Frage ungefähr 8000 Mal im Jahr gestellt wird?
Na, eigentlich bin ich das. Ich sage ja nie viel. Also ich stehe dann da, also ich habe ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass auf beiden Büchern vorne der Superheld im Kostüm ist. Also auf der Forelle jemand mit blauem Ganzkörperanzug und rotem Umhang und beim Kosmoproleten auch. Das war beim Kosmoprolet, die wollten beim Tipp halt irgendwie eine wiederkehrende Figur haben vorher. Ja. 9 Jahren und das Wort fand ich so toll, das lag irgendwie auf der Straße, vielleicht muss ich es mir mal schützen lassen.
Ja, mach mal. Und dann, oh, T-Shirts bald, ne? Ja,
toll. Und ja, und dann am Anfang, der stand halt immer bloß rum, ich glaube, es gibt 2 Strips, wo er was sagt und dann irgendwann habe ich aufgehört damit. Also der steht immer bloß im Bild und...
Naja, ist halt der außenstehende Betrachter eigentlich.
Genau, mal ist er dicker, mal ist er dünner, so Eckensteher nannte 2.0 ungefähr, oder?
Ja, ja. Ich finde den gut. Aber ich mag, wie gesagt, ich finde es halt so lustig, weil ich halt so viele Sachen davon kenne. Ich habe dir gerade schon den letzten Comic hier im Buch, den hat mir neulich ein Freund auf meine Facebook-Seite geknallt, weil er das ganz passend fand zu einem Anlass und so. Von daher, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ne? Vielleicht auch nochmal. Der Kosmopolit oder auch die Mütter vom Kollwitzplatz sind ja sehr sozialkritisch unterwegs. Ne? Es sind halt eben... Missstände, soziale Themen oder sonst irgendwas, auf das du damit nochmal hinweist. Was sind denn gerade so die Themen, die dich persönlich in der Stadt vielleicht just in diesem Moment wahnsinnig nerven?
Kann ich da länger drüber nachdenken? Nee,
Wahrscheinlich nicht. Du kannst da so lange drüber nachdenken, wie du möchtest.
Dann ist die Sendung zu Ende. Ja. Das Schnaufen hat mich nervt.
Aber gibt es irgendwie sowas so, also so sind das so, sind das ganz banale Sachen oder sind das so größere Themen wie jetzt zum Beispiel, wenn du so die Olympiageschichte oder sowas hörst? Weil ich kann mir da gut vorstellen, dass du, also ich glaube halt, du bist ein Typ, der zu allem halt eine Meinung. Also zu solchen Themen.
Heute sagt man immer Meinung, ich glaube, das ist eher eine Haltung irgendwie. Ja. Man hat ja eine Meinung, kann man ändern. Eine Haltung ist irgendwie was Beständige. Das kann man auch ändern, die Haltung. Aber ja, Olympia ist scheiße, sag ich mal. Ja. Also das, was soll die Stadt? Ich meine, es gibt kein Geld, irgendwie überall wird gekürzt. Ich habe 2 Kinder, eine große und eine kleine Tochter. Ich sehe, wie die Situation der Erzieher ist. Da wird überall knapp, dauerndes Ausfall. Es gibt keinen Ersatz und... Und diese Eltern, die da, ich wohne im Prenzlauer Berg, die da ihre Kinder in die Kita bringen, die haben Ansprüche, die sind hochaus groß, die kann überhaupt keiner erfüllen. Ja. Also, weißt du, ich meine, und dann sollen sie noch Olympia finanzieren, also wir, weil letztendlich finanzieren ja die Bewohner der Stadt. Mhm. Und kassieren tut dann das Olympische Komitee und ja, das sind... Die Wohnungssituation, das ist einfach, das wird, die Stadt wird irgendwie von Politikern an irgendwelche Immobilienheinze verscheuert.
Ja, es ist halt alles.
Ja. Geld regiert. Ja, eben. Politik ist Lobby, also das ist alles. Also ich weiß nur, da in der Kastanienallee zum Beispiel gab es irgendwie so eine Baulücke, da standen 2 alte Bäume, Kastanienbaum
so,
und
ja,
eine Pappel.
Ja. Als
und der eine also. Grüne Stadtrat sagte, nein, die werden auf keinen Fall gefällt und über Nacht wurden sie dann gefällt. Da hatte der grüne Stadtrat aber nichts mit zu tun, sondern die Entscheidung kam dann von einem anderen Amt. Ach schade, und der Münchner Immobilienheinz hat dann da ein Loft hingebaut vom Feinsten. Da hat er noch ein Jahr lang das Ding dann irgendwie bespielen lassen als Hofkino für die kreative Muschpoke irgendwie und das war, also so funktioniert Politik.
Ja, ich finde es immer aufregend, dass irgendwie in Berlin sowieso so ein Faible dafür ist, wenn Sachen abgerissen werden oder sonst irgendwas, passiert halt immer nachts. Ne? Ist halt eben so, kann man aber auch tatsächlich da nochmal raus in die Welt tragen. Berlin ist halt wirklich die Stadt, ja, die niemals schläft. Ist nicht nur New York hier, wir können das auch so. Als Karikaturist, ne, muss man natürlich nochmal auf die Ereignisse in Kopenhagen oder auch eben nach Frankreich schauen. Ja, du weißt ja eben selbst, oder das liest man ja auch in deinem Buch, wie es ist, wenn man für seine Arbeit verfolgt wird, auch wenn das heutzutage irgendwie viel gewalttätigere Schritte sind, die Leute ergreifen, weil sie sich persönlich angegriffen fühlen oder eben ihre, eben in diesem Fall ja auch oft religiöse Gefühle, die irgendwie verletzt worden sind. Wie gehst du oder wie bist du mit diesen Ereignissen umgegangen? Also ich meine, du bist jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass du jetzt ein Mohammed, eine Karikatur dafür malst oder so, sondern...
Nee, das ist nicht mein Thema. Religion ist nicht mein Thema. Und
aber hatte das einen großen Einfluss auf dich?
Ich fand das schon extrem beängstigend, schockierend. Mhm. Und ich meine, sowas würde ich mal in der Form sagen, passiert nicht in Deutschland, weil hier verhindern schon die Redaktionen, dass irgendwelche kritischen Cartoons irgendwie gedruckt werden. Also die haben so einen Schiss. Also mir ist das auch schon passiert, dass ich irgendwelche Witze gemacht habe über Geiselnahmen in Afghanistan. Und nein, kann man nicht machen. Und das geht überhaupt nicht. Und
ärgert dich das?
Also ist das halt, das sind alle Schisser irgendwie, also viele Schisser. Ja. In den Redaktionen bloß nicht falsch machen und am meisten haben sie Angst vor Leserbriefschreibern. Also das ist Deutschland halt. Also ich finde, es gibt 2, 3 Leute, die ich sehr schätze hier, die Gräser und Lenz und warte mal, dann hört es schon auf, die irgendwie sich politisch aus dem Fenster hängen und ansonsten ist es alles so unpolitischer, ja, ist uninteressant, also ja. Da gibt es keine Anschläge, also.
Ja. Naja, ist da... Ist
also ich denke mal, zu mir kommen eher so kreischende Mütter, ja. Die sich beleidigt fühlen oder
die sich wiedererkennen.
So eine Serie Jürgen der Trinker, da kommen dann wahrscheinlich irgendwelche Alkoholiker und klingeln, weil ich mich über ihre Krankheit lustig mache. Mehr passiert bei mir nicht.
Ja. Aber war das schon mal so, dass eine Mutti vom Kollwitzplatz auf dich zugekommen ist und die angesprochen hat?
Ja, ich glaube so Leserbriefe. Aber meistens ist es bei denen so, also höre ich so von anderen Leuten, dass sie das alle sehr lustig finden, weil es sind ja nicht sie, die da beschrieben werden. Und eigentlich sind es auch nicht die Mütter vom Kollwitzplatz. Wie oft bin ich da noch? Das ist einfach nur eine...
Naja, eben klar. Eine
Allegorie, sagt man. Also ich denke mir einen Witz aus und mal diesen Platz drumherum. Ja. So mache ich's.
Ja, aber passt auch perfekt. Ich habe gelesen, dass du auch in eine Schublade gesteckt wirst, nämlich in den Bionade Biedermeier. Ist das was, wo du sagst, wow, super, toll?
Oder ist das so ein knackter Begriff. Vor allem ist doch Bionade schon längst an Coca-Cola verkauft worden.
Eben,
oder?
Genau. Weißt du, ja, genau. Da dachte ich auch so, ey, das ist doch jetzt eigentlich Bionade. Wann hat man das getrunken? Na, das war so 6-7 Jahre, ne? War das da gerade neu und man war so in diesen ganzen Restaurants alle so, ich nehme Holunder, ich nehme Ingwer oder keine Ahnung was. Ich würde mal sagen, du bist nicht altbacken, ja? Wenn ich das als Schlusswort sagen kann.
Nö.
Nee, bist du nicht. Bist nicht Bionade Biedermeier. Olaf Schwarzbach, besser bekannt als Ohl, hat 2 Bücher in einer Woche veröffentlicht. Nochmal herzlichen Glückwunsch, das Guinness-Buch wartet quasi auf dich. Jetzt nochmal viel hinterher schießen. Seine Autobiografie Forelle Grau und seine Sammlung vom Kosmoprolet. Und den Kosmoprolet, den könnt ihr jetzt gewinnen. Schickt dafür einfach eine Mail mit, ich sag mal, Betreff Prolet an win@fluxfm.de. Ganz wichtig, vergesst euren Namen und eure Adresse nicht, damit wir euch das Ganze dann auch zuschicken können. Und ich sag, vielen Dank für deinen Besuch, danke für das tolle Buch, das du geschrieben hast und danke für die Sammlung vom Kosmoprolet, die du auch noch veröffentlicht hast.
Bitteschön, und ich kann die Bücher auch signieren, oder?
Ja.
Schreibe ich rein, danke für die schöne Nacht oder so.
Irgendwas Obszönes, bitte. Ja. Dankeschön. We used to have it all planned. We thought we knew what it all